Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Gewöhnlich wird Lithium in Chile, Bolivien oder Argentinien durch die Verdunstung von Grundwasser gewonnen, was dort zu erheblichen Schädigungen der Umwelt führt. Dabei ist das silbrig schimmernde, ultraleichte Metall Lithium gegenwärtig unerlässliche Zutat für die Herstellung von leistungsfähigen Batterien und damit wichtig für die Energiewende, die ja vor allem Elektrifizierung bedeutet. Vor genau 5 Jahren entwickelten Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie das Konzept einer Gewinnung von Lithium aus den heißen Thermalwässern, die beispielsweise im Oberrheingraben an die Oberfläche drängen und den Erdwärmekraftwerken Energie liefern können. Bis zu 30% des Lithiumbedarfs könnten so im Inland minimalinvasiv, das heißt ganz ohne Bergwerke und Abraumhalden, gewonnen werden. Der Weg aber zur großindustriellen Umsetzung des Konzepts erweist sich bis heute als lang und steinig.
Im Moment, muss man sagen, hat sich noch nicht so viel ereignet. Es gibt ein paar neue Bohrungen seit dieser Zwischenzeit und da muss man nochmal abwarten, welche Ergebnisse dabei rauskommen. Wir haben insbesondere Graben Neudorf gehabt. Wir hatten jetzt die Aktivitäten von der Vulcan Energy zwischen Insheim und Landau. Die Bohrung Schleitberg, die ist abgeteuft worden, sind aber noch keine Ergebnisse publiziert worden von der Vulcan Energy.
Dr. Jens Carsten Grimmer ist Strukturgeologe. Er arbeitet am Institut für angewandte Geowissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie. Dort ist er für den Forschungsbereich Geothermie zuständig. Fluide sind der Fachterminus für die in Geothermiekraftwerken genutzten heißen Thermalwässer.
Wir sagen Fluide, damit meinen wir die Gesamtmenge an Wasser, gelösten Inhaltsstoffen und aber auch den Gasen, die da drin enthalten sind. Darum bezeichnen wir das Ganze als Fluid und nicht unbedingt als Wasser. Die typischen Geothermieanlagen sind sogenannte binäre Kraftwerke, die bestehen aus einem Thermalwasserkreislauf und einem Arbeitsmediumkreislauf. Da findet der Wärmeübertrag in einem Wärmetauscher statt. Die Wärme wird auf ein Arbeitsmedium übertragen. Dieses Arbeitsmedium wird extrem stark aufgeheizt, kann dann über den Dampfdruck eine Turbine und dann dadurch einen Generator antreiben, wird dann abgekühlt und dann beginnt der Kreislauf wieder von vorne.
Der große Vorteil der Lithiumgewinnung aus geothermischen Fluiden: man braucht kein Bergwerk, es entstehen keine Abraumhalden und man produziert gleichzeitig grünen Strom. Vor allem aber, das Lithium liegt in den Fluiden bereits in gelöster Form vor.
Man weiß eigentlich schon seit längerer Zeit, also eigentlich schon seit den 1990er Jahren oder auch seit den 1980er Jahren, dass die Lithiumkonzentrationen in diesen Geothermalfluiden relativ hoch sind. Aber natürlich jetzt erst mit der Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterien in den 2000er Jahren und vor allem 2010er Jahren ist man aufmerksam geworden und hat sich wieder erinnert an diese hohen Lithiumkonzentrationen und hat sich Gedanken gemacht, diese auch zu nutzen. Zwischen ungefähr 2.500 und 3.500 Meter. Vereinzelte Beispiele gibt es auch größere Tiefen, aber sagen wir mal, in diesem tiefen Bereich können diese Wässer gefördert werden im Oberrheingraben. Wir müssen auch nach den Gegenden differenzieren. Wir haben ja verschiedene geologische Settings. Wir haben einmal den Oberrheingraben, wo eben diese hohen Lithiumkonzentrationen bekannt sind. Wir rechnen davon eine Konzentration von 150 bis 180 Milligramm pro Liter. Dann haben wir im Norddeutschen Becken bekannte hohe Lithiumkonzentrationen von zum Teil über 300 Milligramm pro Liter. Des Weiteren haben wir Geothermieanlagen im Münchner Raum. Dort haben wir aber keine signifikanten Lithiumkonzentrationen.
Die Abscheidung des Lithium erfolgt, nachdem die Fluide im Wärmetauscher ihre Energie abgegeben haben.
In der Regel geht man auf die abgekühlte Seite von dem Fluid, also nach dem Wärmetauscher, bevor das Fluid wieder reinjiziert wird und versucht dort eben die Lithiumgewinnung zu etablieren. Durch die Abkühlung ändern sich natürlich die thermodynamischen Randbedingungen. Dadurch gibt es natürlich Stoffe, gelöste Stoffe, die dann in den Bereich der Sättigung kommen, also die Löslichkeit nicht mehr gegeben ist und theoretisch ausfallen können. Um das zu verhindern, lässt man die Anlagen unter Druck, insbesondere um das CO2 in Lösung zu lassen, weil wenn das entgast, kann es zu Ausfällungen kommen, insbesondere Calcit, also Kalk, kann ausfallen. Man kennt das vielleicht selber aus dem Wasserkocher. Und das ist dort nochmal viel extremer, weil auch die Calciumkonzentration natürlich viel höher sind. Dazu kommt noch, dass man die Wässer stabilisiert mit Korrosions- und Scaling-Inhibitoren. Das heißt, es sind im Wesentlichen Komplexbildner, die verhindern, dass bestimmte Verbindungen ausfallen. Also insbesondere hier Schwerspat, also Baryt, und auch manche Sulfitausfällungen passieren.
Da die erkalteten Fluide nach der Lithiumextraktion wieder in die Tiefe zurückgeführt werden, muss die Wechselwirkung der zugesetzten Chemikalien mit dem tiefen Gestein geklärt werden.
Im Vergleich auch zu anderen Abbauverfahren ist es natürlich schon ein minimalinvasives Verfahren, weil man ja gar nicht zusätzlich in die Umwelt eingreift, also hinsichtlich Fläche oder auch weitere Bohrungen oder dass irgendwelche größere Mengen an Abraum oder Abfallstoffen entstehen. Die andere Seite, was genau im Untergrund passiert, ist natürlich auch Gegenstand von Forschungsaktivitäten. Also was passiert, wenn ich die Fluide an der Oberfläche in ihrer Zusammensetzung verändere? Ich meine, zumindest hole ich das Lithium heraus. Passiert überhaupt was im Untergrund, wenn die Fluide wieder mit den Gesteinen wechselwirken, wenn die Fluide sich wieder aufwärmen? Passiert da was im Untergrund? Und das müssen wir natürlich auch untersuchen. Da gibt es auch Forschungsprojekte dazu, die genau das eben auch zum Ziel haben.
Das Unternehmen Vulcan Energy ist nach Einschätzung des Experten gegenwärtig am weitesten vorangeschritten auf dem Weg zur großindustriellen Anwendung. Vulcan Energy verwendet Aluminiumhydroxid als Sorptionsmittel, um batteriefähiges Lithium aus der natürlich erhitzten unterirdischen Sohle des Oberrheingrabens zu gewinnen. 2024 wurde mit der Produktion des ersten Lithiumchlorids in Landau begonnen. Das erste Lithium, das vollständig in Europa hergestellt wurde.
Es gibt in der Verfahrensentwicklung im Wesentlichen drei Stufen. Das eine ist der Labormaßstab, dann braucht man eine Pilotanlage und dann kann man erst weiter hochskalieren in den Anlagen- oder Industriemaßstab. Ich denke, die Firma Vulcan Energy ist im Moment wahrscheinlich die am weitesten führende Firma in der Umsetzung in Richtung industrielle Anwendung. Die haben ja schon seit einigen Jahren die Pilotanlage oder Demonstratoranlage in Landau in Betrieb, haben auch schon im Kilogramm bis zu einer Tonne Lithium hergestellt und haben auch vor einigen Monaten veröffentlicht, dass ihre Qualitätsanforderungen hinsichtlich sogenanntem Battery Grade ihr Produkt diese Anforderungen erfüllt. Es gibt mehrere Aktivitäten, auch auf französischer Seite, die gehen in eine ähnliche Richtung. Auch die ENBW versucht in Bruchsal über sogenannte DLE-Verfahren Lithium zu extrahieren, haben auch verschiedene Verfahren ausprobiert. Das eine geht über Manganoxid. Dann gibt es eine französische Firma, die das mit Titanoxiden probiert. Die Tendenz geht dahin, dass man mit Aluminiumhydroxiden arbeitet. Das ist im Prinzip der Weg, den Vulcan von Anfang an eingeschlagen hat, während andere erstmal diese Umwege gegangen sind über andere Verfahren, um jetzt selber wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstehe, auch beim Aluminiumhydroxid landen.
Voraussichtlich wird die Nachfrage nach Lithium um das 50-fache steigen. Das hängt vor allem von der Entwicklung neuer Batterietechnologien ab, die auch versuchen, das Lithium durch andere, preiswertere Materialien zu ersetzen. Dr. Grimmer schätzt, dass aus Thermalwässern bis zu 30% des gegenwärtigen Bedarfs aus inländischen Quellen gedeckt werden könnten.
Es gibt eine Berechnung von Valentin Goldberg, der auch mal am KIT war. Der hat ausgerechnet, dass das Potenzial in Deutschland ungefähr bei 1300, 1400 Tonnen pro Jahr an Lithium liegt. Wenn man das nochmal hochrechnet auf Lithiumcarbonat, muss man es eben mit einem Faktor 5,3 multiplizieren. Also sind wir dann bei ungefähr 7000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr.
Die extreme Fluktuation des Preises von Lithium auf dem Weltmarkt machen Berechnungen der Wirtschaftlichkeit der Gewinnung aus geothermischen Fluiden schwierig.
Wir hatten im Dezember 2022 einen Preis von über 80.000 Dollar die Tonne. Der ist jetzt dann in relativ kurzer Zeit, innerhalb weniger Monate, auf um 10.000 Dollar die Tonne gefallen. Also ist sehr, sehr extrem. Das war natürlich auch so noch diese Corona-Zeit und auch die Post-Corona-Zeit, auch mit ihren Schwierigkeiten mit Lieferketten und auch mit den Schwierigkeiten der Produktion und den Einschränkungen, die den Preis zum Teil in die Höhe getrieben haben. Auch sinkende Nachfrage war natürlich damit verbunden. Dann hat eben China sehr stark die Produktion ausgeweitet. Das hat dann dazu geführt, dass natürlich die Preise stark gesunken sind, auch in Zusammenhang mit einer etwas unerwarteten geringeren Nachfrage nach Elektromobilitäten. Also insbesondere hatte man sich ja vorgestellt, die Elektrofahrzeuge deutlich stärker auszuweiten und deutlich mehr E-Autos zu verkaufen. Da die Produktionskosten für Lithiumhydroxid bzw. Lithiumcarbonat variieren, je nach Lagerstätte. Und da ist die Variation von $4,000 die Tonne bis über $10,000 die Tonne. Gerade Vulcan hat eben eine Zahl publiziert von $4,000 die Tonne an Produktionskosten. Beim jetzigen Marktpreis von ungefähr $10,000 die Tonne wäre das noch profitabel. Gibt aber eben auch einige, die über diese magische Marke von $10,000 pro Tonne Produktionskosten haben und dann eben natürlich auch das Risiko groß, dass die aus dem Markt fallen. Gibt eben in China auch schon die ersten Minen, die ihren Betrieb einstellen mussten, obwohl China die letzten Jahre die Produktion stark ausgeweitet hat. Das heißt, wenn der Preis steigt, können die auch sehr schnell wieder ganz viel an Kapazitäten auf den Markt schmeißen.
Die Europäische Union will mindestens 40% der benötigten sogenannten strategischen Rohstoffe innerhalb der EU produzieren. Im Kontext der geopolitischen Verwerfungen begrüßt der KIT-Experte deshalb die Entscheidung der Bundesregierung, auch den Lithiumabbau in traditionellen Gesteinslagerstätten, wie beispielsweise im Erzgebirge, zu fördern.
Die Hauptvorkommen, die im Moment untersucht werden, befinden sich im Erzgebirge. Also nicht nur im deutschen Teil des Erzgebirges, sondern auch im tschechischen Teil des Erzgebirges. Aber eben auf deutscher Seite sind natürlich die Zinnwaldit-Vorkommen im Erzgebirge interessant und werden exploriert. Der Vorteil ist, dass durch die jahrhundertelange Bergbautätigkeit im Erzgebirge es a. eine Infrastruktur gibt, eine untertägige Infrastruktur gibt, b. natürlich Daten gibt über die Zusammensetzung der Gesteine, über die Lithiumkonzentrationen. Von daher weiß man relativ viel und muss nicht Millionen investieren, um diese Vorkommen nochmal zu erkunden. Also man muss natürlich noch zusätzliche Investitionen tätigen, weil man speziell jetzt auf Lithium exploriert. Aber man hat natürlich schon sehr viel und weiß natürlich schon sehr viel.
Möglicherweise lassen sich vor Ort teilweise auch die alten Stollen nutzen. Ein Nachteil der Lithiumgewinnung aus Gestein: es entstehen große Abraumhalden.
Sagen wir, im einstelligen Prozentbereich sind die Lithiumkonzentrationen in den Gesteinen. Das heißt, 98-99% sind eben kein lithiumhaltiges Gestein. Und dieser Abraum muss natürlich irgendwo gelagert werden. Entweder kann man die alten Schacht- und Stollenanlagen nutzen, um ihn untertägig wieder einzulagern, oder man muss tatsächlich diesen Abraum an der Oberfläche lagern. Wenn man Abraum produziert, hat das natürlich immer auch größere Oberfläche, das Gestein. Und wenn da der Regen einsickert, kann er natürlich auch andere Metalle lösen, die in dem Gestein enthalten sind. Und die sollten natürlich nach Möglichkeit nicht ins Grundwasser gelangen.
Und auch die Extraktion des Lithiums aus dem Gestein ist aufwendiger als bei den geothermischen Fluiden.
Es geht ja dann noch weiter mit der Aufbereitung von dem Lithiummineralkonzentrat. Das muss ja dann noch pyrometallurgisch und hydrometallurgisch aufgeschlossen werden. Das heißt, man muss mit hohen Temperaturen und in der Regel, man spricht von Kalzinierung, also es wird dann mit Calciumcarbonat versetzt, um es in eine lösliche Form zu überführen. Dann wird es nach der Kalzinierung, wird es in der Regel mit Schwefelsäure gelaugt, sodass man als Zwischenprodukt Lithiumsulfat erhält. Und dieses Lithiumsulfat kann man dann weiterverarbeiten. Das heißt, am Ende bringt man aus dem Festgestein das Lithium wieder in eine lösliche Form. Und da sind wir wieder beim Vorteil bei den geothermalen Brines. Da liegt das Lithium schon in gelöster Form vor.
Angesichts der industriepolitischen Bedeutung des Lithium Made in Germany bedauert Dr. Grimmer den heftigen Widerstand hierzulande, sowohl gegen die Nutzung der geothermischen Fluide als auch gegen die Gewinnung des Batteriematerials aus Erzen.
Ich finde das Klima manchmal sehr schwierig hier in Deutschland. Meistens ist es die laute Minderheit, die gegen Dinge vorgeht, die eigentlich für die Gemeinschaft förderlich sind oder für die wirtschaftlich-technische Entwicklung wichtig sind, damit wir hier weiterkommen. Das finde ich ein bisschen schade, dass einige wenige laute Stimmen negativ eingestellt sind, die dann auch rationalen Argumenten dann auch zum Teil gar nicht zugänglich sind, sondern die komplett emotional dagegen sind. Also man hat es gesehen mit der Gigafactory in Brandenburg von Tesla. Man hat es gesehen bei einigen Geothermieprojekten hier im Oberrheingraben. Man sieht es ja auch im Erzgebirge, der Widerstand mit den Bergbauhalden. Es ist einfach ein bisschen schade, dass dadurch Entwicklungen verhindert werden. Kritisieren, diskutieren ist immer in Ordnung auf einer sachlichen Ebene. Aber die Gefahr, dass wir dann tatsächlich ins Hintertreffen geraten global, ist dadurch auch sehr groß.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.